Mittwochabend, Maischberger die Woche, unserem Wochendurchblick. Heute mit diesen Themen und Gästen.
Nach dem Tod von George Floyd werden die USA von den schwersten Unruhen seit Jahrzehnten erschüttert. US-Präsident Trump reagiert mit Drohungen.
I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers.
Ich werde Abertausende schwer bewaffnete Soldaten schicken, um die Gewalt zu stoppen.
To stop the rioting.
Gerät die Lage außer Kontrolle? Dazu ein Gespräch mit der US-Wissenschaftlerin Priscilla Lane. Kindergeld, Kaufprämien, Kommunalschulden. Der große Streit um Milliarden zwischen den Koalitionsparteien. Wer profitiert vom Konjunkturpaket? Wer setzt sich politisch durch?
Ich weiß, dass diese Entscheidung große Hoffnungen und Erwartungen weckt.
Viele Deutsche wünschen sich Sommerurlaub an italienischen oder spanischen Stränden. Nach Wochen der Abschottung öffnen sich die Grenzen. Rückt Europa in der Krise wieder zusammen? Fragen an Bundesaußenminister Heiko Maas. Die Welt hofft auf einen Impfstoff gegen Corona. Doch was, wenn es den nie geben wird? Wie das Virus trotzdem unter Kontrolle zu bekommen ist, erklärt die renommierte Virologin Helga Rübsamen-Chef. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Kolumnist Jan Fleischhauer, die ARD-Börsenexpertin Anja Kohl und der Natur- und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie hier heute dabei sind. Unser erstes Thema heute Abend, auch für meine Kommentatoren, sind tatsächlich die Unruhen in den USA. Bevor wir in die Tiefe gehen zu dem Rassismus gleich sprechen, würde ich gerne mit Ihnen kurz über die Rolle des US-Präsidenten dabei sprechen. Denn, Herr Steffens, es gab immer wieder Polizeigewalt gegen Schwarze. Es gab immer wieder Unruhen. Dieses Mal eskaliert es offensichtlich stärker, als wir es gesehen haben. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach dabei der US-Präsident Donald Trump?
Natürlich eine sehr unrühmliche. Also wir haben ja fast jedes Jahr ungefähr 1000 Tote durch Polizeigewalt in den USA. Das ist eine relativ stabile Zahl. Und bei meinen Reisen in den USA, also es ist auch in der bürgerlichen weißen Mittelschicht ein im negativen Sinne schwarzer Humor, Running Gag, zu sagen, wenn du dich umbringen willst, dann geh zu einer Polizeistation. Also das ist im öffentlichen Bewusstsein ein immer virulentes Problem. Mhm. Und so fürchterliche Ereignisse wie die jetzt mit George Floyd bringen das natürlich nochmal zum Ausbruch. Und Trump heizt das an. Also wer den eigenen Bürgern und Bürgerinnen damit droht, bewaffnete Soldaten zu schicken, der betreibt das Gegenteil von Deeskalation.
Aber er hat sich auch mit einer Bibel fotografieren lassen, direkt vor dem Weißen Haus,
ja,
auf dem Weg dahin.
Aber die extrem christlichen Gemeinschaften in den USA nicht zu den liberalen, abwiegelnden Kräften. Das muss man natürlich ein bisschen unterscheiden von den Kirchen, von der Rolle der Kirche bei uns.
Also Sie glauben, das war ein Signal für seine Wählerschaft?
Fast alles, was Trump macht, scheint ein Signal für seine Wählerschaft zu sein, ja.
Herr Fleischhauer, Sie waren mal 4 Jahre lang Spiegelkorrespondent in den Vereinigten Staaten. George Bush Junior war damals Präsident. Er hat sich geäußert zu diesen Unruhen und er hat einen ganz anderen Ton als Donald Trump. Er hat geschrieben, er sei entsetzt über den Tod von George Floyd und er habe Verständnis für die Proteste. Das hat man von Donald Trump so nicht gehört. Muss er als US-Präsident in dieser Situation mit der Androhung vom Militär reagieren oder hätte er anders gekonnt?
Gut, der Präsident kann immer anders reagieren. Bei Trump weiß man nie so genau, was rauskommt. Wobei ich jetzt ein bisschen eigenartig finde, jetzt die Vorwürfe gegen ihn. Also erstens ist für die Polizei in Amerika immer noch der Gouverneur oder der jeweilige Bürgermeister verantwortlich und nicht der Präsident. Auch für den Einsatz der Nationalgarde. Also die Bilder, die wir jetzt aus Washington gesehen haben, das ist noch nicht das Militär, das ist die Nationalgarde, die da mobilisiert ist. Und ich frage mich auch so ein bisschen, jetzt heißt es ja, gut, Trump ist immer schuld. Aber ist er jetzt auch schuld daran, dass marodierende Banden nachts durch New York ziehen und die Fifth Avenue entglasen, weil er gewissermaßen die Menschen so aus ihrem seelischen Gleichgewicht gebracht hat, dass sie gar keine andere Hilfe mehr wissen, als die Pflastersteine in die Hand zu nehmen? Ist doch Quatsch. Mhm.
Frau Kohl?
Herr Fleischhauer, Trump ist maßgeblich verantwortlich. Er hat vor ein paar Monaten, ich war da auf einer Recherchereise in New York, hat er die Polizei angewiesen, wenn sie Menschen kontrollieren und tendenziell inhaftieren, sie wirklich hart ranzunehmen. Er hat wortwörtlich gesagt, I would slap them hard in the face, I would push them really hard, etc. Es haben sich zahlreiche Polizeichefs in der Folge in New York und anderswo veranlasst gefühlt, ihre Polizeibeamten anzuweisen, dem Präsidenten nicht zu folgen, weil die Vereinigten Staaten nicht für diese Marschrichtung stehen, sondern sie sich auf die Grundlage der Verfassung berufen und die Polizeibeamten das nicht auffassen sollen als eine Anweisung zur Gewalt. Das hat zu einem riesen Eklat in den Vereinigten Staaten geführt. kritische Medien haben das aufgegriffen. Wie kann ein Präsident so etwas sagen? Es war wie eine Anweisung für das, was jetzt mit George Floyd passiert ist.
Muss man das eigentlich alles, Sie haben auch in den USA gelebt, Frau Kohl dort auch zum Teil studiert, muss man das eigentlich alles jetzt im Lichte des Wahlkampfs sehen? Es gibt Wahlen im Herbst in den Vereinigten Staaten. Ist das eine Eskalation, die genutzt wird dafür?
Und wird Trump dann seine Wählerschichten ganz klar zu bedienen? Aber man muss eines verstehen, dieser Rassismus in den Vereinigten Staaten fußt auf der Tatsache, dass es eine große wirtschaftliche und soziale Ungleichheit gibt, auch finanzieller Art. Und die ist strukturell. Das, was die Menschen denken, was sie tun, ist das eine und dass es so katastrophal endet. Aber es fußt auf einer sozialen, finanziellen, wirtschaftlichen Ungleichheit. Es fängt damit an, dass jeder dritte Weiße einen College-Abschluss hat, aber jeder fünfte Afroamerikaner nur. Das manifestiert sich dann im gesamten Berufsleben. Das heißt, die Niedrigverdiener sind tendenziell die Schwarzen und die Hispanics. Das geht bis hin zu Covid-19 jetzt. 20% der Afroamerikaner hatten keine Krankenversicherung. Das führt zu dem Ergebnis, dass in Staaten wie Louisiana, Milwaukee, auch Chicago, in Stadtteilen wie Queens in New York, wo viele Afroamerikaner leben oder auch illegale Immigranten und Hispanics, die eben auch oft keine Krankenversicherung haben, der Schutz einfach nicht da war und die Menschen umso später, wenn überhaupt, dann zum Arzt gegangen sind, etc., etc. Es bestimmt ein gesamtes Menschenleben, ein Berufsleben, etc. Und diese Ungleichheit ist finanziell und strukturell. Und daraus resultiert dann zum Teil auch wieder Rassismus.
Und die Frage, wem das am Ende nutzt oder, Herr Fleischhauer, ob Donald Trump davon profitieren kann in der Wahl, wenn er jetzt tatsächlich in seiner Klientel Law and Order verspricht, also das Aufräumen, die harte Hand gegen auch das, was Sie ja beschrieben haben, die Plünderungen. Glauben Sie, das wird ihn am Ende bei den Wahlen die Wähler in Scharen zutreiben?
Das glaube ich nicht. Also die Bilanz im Augenblick ist natürlich für ihn keine positive. Die Pandemie hat Amerika härter getroffen als fast jedes andere Land. Die Wirtschaft liegt am Boden und jetzt brennen auch noch die Städte. Das ist keine Erfolgsbilanz, mit der ein Präsident vor sein Wahlvolk treten kann. Was mich ja nur stört, ist so ein bisschen immer dieses, dass wir sagen, naja, ich glaube, auch der Außenminister hat ja Empfehlungen jetzt gegeben, der gleich in der Sendung ist, kein Öl ins Feuer kippen, man müsse versöhnen. Ich erinnere mal daran, als in Hamburg nur ein einziger Straßenzug gebrannt hat, bei den G20-Krawallen vor 3 Jahren. Riesenaufregung in Deutschland, die ganze Zeitung eine Woche voll. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, in Deutschland, jede Nacht in Heidelberg, Stuttgart, München, Hamburg. Dann würden wir ja auch anders reden und nicht sagen, Mann, der reagiert ja über, der arme Trump, ja. Sondern wir würden auch nach der harten Hand und nach Polizei und möglicherweise auch nach Militär fragen.
Die Frage war, ob es ihm am Ende als Präsident nutzt. Sie glauben, ist es nicht ausgemacht?
Nein, das ist auch ganz offen. Ich meine, wir sollten uns so viel mal mit Prognosen, gerade bei amerikanischen
Wahlen, mag sein, aber man kann ja sagen, was man glaubt, was passieren könnte. Herr Steffens, was glauben Sie?
Das ist tatsächlich offen, aber wir sehen zum Beispiel ja auch bei diesem Bibelbild, das ist keine Botschaft der Liebe. Also auch mit der Bibel in der Hand kann man eher zur Eskalation aufrufen. Und es ist aber immer Trumps Methode zu eskalieren. Wir haben es im China-Konflikt gesehen, wir haben es in den Auseinandersetzungen im Wahlkampf gesehen. Das ist die Masche, mit der er versucht, seine Wählergruppen hinter sich zu scharen. Und nach dem Desaster der Corona-Pandemie, die schlimmen Folgen in den USA sind ja zum Teil auch auf das Verhalten des Präsidenten und das späte Reagieren zurückzuführen. Das kann man ja inzwischen auch wissenschaftlich klar nachweisen, wer da wann reagiert hat und wozu das geführt hat. Und er versucht, die Scharte auszuwetzen und davon abzulenken. Das ist sichtbar.
Gut, das werden wir tatsächlich erst später kennen. Aber was jetzt sichtbar ist, ist, dass eben in diesem Wahlkampf auch die andere Seite sich jetzt zu Wort gemeldet hat. Es gibt ja einen anderen Präsidentschaftsmitbewerber. Es ist der Demokraten, es ist Joe Biden. Und der hat sich in der vorletzten Nacht zu Wort gemeldet.
Donald Trump hat unser Land in ein Schlachtfeld verwandelt, getrieben von alten Ressentiments und frischen Ängsten. Er denkt, Spaltung hilft ihm. Sein Narzissmus ist wichtiger geworden als das Wohlergehen des Volkes, das er führt.
Was in den Vereinigten Staaten passiert, bestimmt natürlich auch die politische Diskussion hier in Deutschland. Kann man da noch diplomatisch bleiben? Herzlich willkommen. Hier ist der Bundesaußenminister Heiko Maas. Schön, dass Sie da sind. Herr Maas, Sie haben heute Morgen auch getwittert, Demokraten dürfen nie eskalieren, auch nicht durch Worte. Mit Gewalt zu drohen löst nur weitere Gewalt aus. Damit meinten Sie den US-Präsidenten, oder? Weil der Name stand nicht im Tweet.
Das hat sich, glaube ich, jeder denken können, um was es geht und auch um wen es geht. Das, was wir zurzeit in den USA erleben, ist schmerzhaft. Also zu sehen, wie ein Mensch, der um sein Leben fleht, umgebracht wird. Dass eine alte rassistische Wunde der amerikanischen Gesellschaft wieder aufgerissen wird. dass es Kriminelle gibt, die Proteste nutzen, um zu plündern. Und dass, wie ich finde, der amerikanische Präsident, der in einem Präsidialsystem wie den USA, glaube ich, schon die Verantwortung hat, eine Gesellschaft zusammenzuhalten, das eben nicht tut, sondern das Gegenteil, Öl ins Feuer gießt. Und das ist die Masche von Populisten, nicht nur in den USA, sondern auch an vielen anderen Stellen in der Welt im Moment, dass man über Polarisierung vor allen Dingen das eigene Klientel mobilisieren will. Und da jeder weiß, dass in den USA in diesem Jahr Wahlen sein werden, muss man leider befürchten, dass diese Polarisierung noch weiter betrieben wird in den kommenden Wochen und Monaten. Und ich glaube, wenn ich mir anschaue, wofür wir die USA alles brauchen, bei all den Konflikten, Krisen, gerade in der Corona-Pandemie in der Welt, sind das keine guten Zeichen für das, was uns in den kommenden Wochen und Monaten bevorsteht.
Ist dann Donald Trump eigentlich kein Demokrat mehr, wenn er eskaliert? Also Öl ins Feuer gießt?
Nein, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob jemand ein Demokrat ist.
Weil sie geschrieben hat, Demokraten dürfen nie eskalieren. Also wenn er es dann doch tut, ist er keiner?
Nee, ich finde, dass ein Demokrat dann die falschen Mittel wählt oder auch den falschen Weg geht. Gerade in einer Situation in den USA. Das Thema Rassismus ist ein Thema der USA. Im Übrigen muss man dann auch mal erwähnen, dass es viele Regionen auf der Welt gibt, die ein Rassismusproblem haben. Das gibt es auch in Deutschland. Hanau, Halle, wir wissen das alle. Also es ist am besten immer vor der eigenen Tür erstmal zu kehren. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir an vielen Orten, in vielen Ländern in der Welt sehen. Dort, wo Populisten in der Politik Erfolg haben, das gibt's auch in Europa. Und das ist ein Prinzip. Und ich glaube, dass dieses Prinzip Gesellschaften nicht gut tut im Ergebnis. Und ich glaube, dass das auch der amerikanischen Gesellschaft alles andere als gut tun wird.
Als Sie noch Justizminister waren, haben Sie ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Aufstehen statt Wegducken, Strategien gegen Rechts. Und da findet sich folgende Passage. Donald Trump ist mit seinem Wahlkampf, in dem er auf Lügen, Rassismus und Frauenfeindlichkeit setzte, US-Präsident geworden und erscheint entschlossen, die so vielfältigen und freiheitsliebenden Vereinigten Staaten zu einer Festung der wütenden weißen Männer umzubauen. Sagen Sie das als Außenminister auch noch oder dürfen Sie sowas nicht mehr sagen?
Na, ich glaube, dass, wenn man sich anschaut, was in der Zeit dazwischen geschehen ist und wenn ich mir anschaue, wie auch in den Vereinigten Staaten Politik gemacht wird, welche Diskussion Donald Trump selbst bei den Republikanern zu führen hat, die seine Mittel auch immer wieder in Frage stellen, ist das, finde ich, ein Thema, mit dem man sich ernsthaft auseinandersetzen muss. Aber da wir Demokraten sind, müssen wir solche Entscheidungen, wenn jemand Präsident wird, auch akzeptieren. Und die Vereinigten Staaten sind etwas größer als das Weiße Haus. Das wird mir zu oft zu schnell gleichgesetzt. Aber die Auseinandersetzung mit dem, was dort getan wird, übrigens nicht nur innerhalb der Vereinigten Staaten, sondern vor allen Dingen ja außenpolitisch. Wir haben unsere Konflikte mit den Vereinigten Staaten im Umgang mit dem Iran zum Beispiel und in vielen anderen Fragen, auch in Wirtschafts- und Handelsfragen. Ich glaube, wenn von der einen Seite da ganz klar Position bezogen wird, dann ist es durchaus auch verkraftbar, wenn das von der anderen Seite auch mal von uns getan wird.
Ich frage das deshalb, weil Joe Biden ja gerade, wie wir es gehört haben, gesagt hat, Donald Trump hat unser Land in ein Schlachtfeld verwandelt, getrieben von alten Ressentiments. Halten Sie also den US-Präsidenten für jemand, der ein Rassist ist, ein Frauenfeind und ein Lügner?
Also ich würde nicht von Schlachtfeldern sprechen. Das ist ja in der letzten
Deswegen
Zeit.
Deswegen frage ich ja nach Rassist, Frauenfeind
und Lügner. Das ist aber in der letzten Zeit ja üblich geworden, auch in dem Kampf gegen das Coronavirus, das von Krieg und von Schlachtfeldern gesprochen worden ist. Ich würde nicht so weit gehen, jemanden per se aufgrund einer Äußerung, die er getätigt hat, als dauerhaften Rassist zu bezeichnen. Aber jemand muss sich messen lassen an dem, was er sagt. Das gilt im Übrigen nicht nur für Trump, das gilt für alle anderen, die in einer so verantwortungsvollen Position sind. Der Mann ist der Präsident der Vereinigten Staaten.
Also ist er ein Rassist oder nicht?
Nein, ich glaube, dass er Äußerungen getätigt hat in der Vergangenheit, die wirklich schwierig sind und die dazu geführt haben, dass die rassistische Wunde der Vereinigten Staaten wieder aufgerissen werden konnte. Und ich finde, den Umgang, den wir im Moment haben mit dem, was in den Vereinigten Staaten geschieht, da kann man auch eigentlich von einem Präsidenten erwarten, in einem Präsidialsystem, dass er versuchen muss, eine Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht eine Wunde, die diese Gesellschaft hat, und zwar über viele Jahrzehnte versucht, noch mit aufzureißen.
Der Einwand war, wenn wir diese Plünderungen hätten, tatsächlich in mehreren Nächten in Folge, würden wir dann auch sagen, Moment mal, wir müssen hier deeskalieren.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn ich in die deutsche Politik gucke, dass einer auf, naja, mittlerweile kann man das auch nicht mehr sagen, aber dass einer zumindest von denen, die ernst zu nehmen ist, vorschlagen würde, die Bundeswehr einzusetzen. Das ist ja das, was in den Vereinigten Staaten da geschieht. Also die Wahl der Mittel ist ganz entscheidend und wir wissen, dass solche Konflikte, und wir kennen uns ja auch in Deutschland damit aus, ich denke mal an Ausschreitungen, die es gegeben hat, in der Flüchtlingskrise im Zusammenhang mit Flüchtlingsheimen, da ist es auch notwendig zu deeskalieren. Und das ist ehrlich gesagt in jeder Polizeistrategie eine alte Weisheit, dass in solchen Situationen das Schlimmste, was man tun kann, ist, den Konflikt weiter zu eskalieren. Dafür werden Polizisten heute gesondert ausgebildet. Und das ist in den USA nicht anders als bei uns.
Sprechen Sie damit eigentlich mit Ihrem Kollegen Mike Pompeo, also dem Außenminister der Vereinigten Staaten? Spricht Angela Merkel mit Donald Trump darüber oder sind wir in Deutschland sozusagen auf dem Zuschauerrang und blicken mehr oder weniger fassungslos auf das, was da passiert, ohne dass wir einwirken können?
Naja, wir sprechen ja darüber und wir sprechen natürlich auch mit den Kollegen in den Vereinigten Staaten. Mein letztes Gespräch mit Mike Pompeo war, bevor George Floyd umgebracht worden ist. Es gibt ein Gespräch, das die Kanzlerin mit dem amerikanischen Präsidenten geführt hat. Und natürlich sind solche Dinge auch im bilateralen Verhältnis von besonderer Bedeutung. Die wollen von uns wissen, was ist bei uns los? Sie haben bei uns nachgefragt, was ist das? Wie konnte es zu etwas kommen, wie das, was in Halle geschehen ist? Und natürlich fragen wir auch, was ist bei euch los?
Und was sagt weitergehen? Die andere Seite dann?
Naja, dass man versucht, die Dinge zu deeskalieren. Und man hat das ja auch heute noch einmal gehört, während der amerikanische Präsident darüber gesprochen hat, die Armee einzusetzen, hat der amerikanische Verteidigungsminister heute klargestellt, dass die Armee nicht eingesetzt wird. Also scheint auch in Washington durchaus Diskussionsbedarf untereinander zu geben.
Vielen Dank erstmal für die politische Einschätzung. Wir wollen tatsächlich das ein bisschen vertiefen und über den Rassismus in den Vereinigten Staaten reden, der nicht erst seit diesem Tötungsdelikt, denn noch weiß man nicht genau, wessen der Polizist angeklagt wird. Den Rassismus hat es vorher schon gegeben. Er hat jetzt eben zu diesen Reaktionen geführt. Aber ich würde gerne mit der Wissenschaftlerin Priscilla Lane in Chapel Hill in North Carolina über die tieferen Ursachen reden. Guten Abend, besser gesagt guten Nachmittag in die USA, Frau Lane.
Ja. Guten Nachmittag.
Hallo Frau Lehn, Sie sind Germanistin, Sie haben auch in Deutschland studiert, auch in Deutschland gelebt, Sie haben über Rassismus publiziert. Polizeigewalt gegen Schwarze ist in den Vereinigten Staaten einfach auch ein alltägliches Phänomen. Hat Sie das, was jetzt mit George Floyd passiert ist, trotzdem noch einmal, ich sage, besonders berührt?
Auf jeden Fall, also aus mehreren Gründen. Also einerseits habe ich ähnliche Erfahrungen mit Polizei in Amerika gemacht. Gott sei Dank nicht so brutal, aber so bedrohend. Also ich bin in Chicago aufgewachsen, habe eine Zeit lang in Oakland, Kalifornien gelebt. Und in beiden Städten muss ich sagen, jede Erfahrung mit Polizisten war schlecht. Also selbst wenn ich mich um Hilfe gebeten habe, haben sie mich immer gleich als kriminell gesehen und was vorgeworfen. Also es ist immer eine Frage um Leben oder Tod. Also ich musste immer ganz vorsichtig mit denen rangehen.
Ist das eigentlich ein Unterschied gewesen vor Donald Trump? War 8 Jahre lang Barack Obama Präsident. Hat sich die Situation eigentlich verändert, seitdem Donald Trump in Office ist?
Ich finde auf jeden Fall. Also Donald Trump benutzt eine Rhetorik, die bestimmte extremen Menschen anspricht. Also wenn er sagt, ja, wenn es Plündern gibt, dann wird es Schießen geben. Das ist ein Zitat aus 1967 von einem Polizeichef in Miami, der gegen Schwarzen gemeint wurde. Also ich finde auf jeden Fall, es macht Trumps Rhetorik das alles noch schlimmer, obwohl es schon vorher ziemlich schlecht war.
Frau Lane, wir sehen hier Bilder von friedlichen Protesten. Wir sehen aber eben auch diese Bilder von den nächtlichen Plünderungen. Der Präsident sagt, das ist alles sozusagen von einer linksterroristischen Gruppe initiiert. Hat er einen Punkt da oder halten Sie das für ein komplett vorgeschobenes Argument?
Ich finde, das ist ein Versuch der Ablenkung. Also für mich macht es gar keinen Sinn, linke Terrorismus vorzuwerfen. Wir haben in Amerika seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten KKK, die Häuser und Kirchen von Menschen anbrennen. Genau, Ku Klux Klan. Und sie wurden noch nie als Terrororganisation bezeichnet. Und jetzt, weil einige jetzt plündern, heißt das, das ist linker Terrorismus. Ich meine, ich finde, das mit den Plünderungen, die versuchen, die Aufmerksamkeit des Landes zu bekommen. Über Jahre haben die Menschen andere Maßnahmen versucht, wie Colin Kaepernick mit dem Hinknien. Aber selbst das war nicht akzeptiert. Egal wie man protestiert, das wird nie von einem System akzeptiert. Ein System, das versucht, einen fertig zu machen. Mhm. Also ich finde, wenn die plündern, geht es eigentlich darum, dass viele Amerikaner erst hinschauen, wenn man sie an die Geldbörse geht. Mhm. Also wenn man die Geldbörse betrifft.
Und trotzdem können natürlich die Plünderungen total kontraproduktiv sein für das, was die friedlichen Demonstranten auf der Straße wollen. Wie bewusst ist das der Community?
Ja, es gibt schon unterschiedliche Meinungen in der Community. Es wird immer unterschiedliche Strategien geben. Aber ich finde, das hängt von der Person ab. Jeder muss überlegen, wie er oder sie protestieren möchte. Mhm. Aber ich finde, wenn es um Menschenleben geht, das, weiß ich nicht, Profit und Geschäfte sind nicht so wichtig wie Menschenleben.
Ja, solange dabei keiner zu Tode kommt, ist das auf jeden Fall ein Punkt. Trotzdem nochmal die Frage gestellt, wenn Sie versuchen, uns zu sagen, was sind die Mehrzahl der Menschen? Sind das die friedlichen Demonstranten oder sind das solche, die eben versuchen, auf diese sehr radikale Art und Weise Aufmerksamkeit zu bekommen?
Ich vermute, dass die meisten friedlich sind. Ich kann nicht genau sagen, weil also leider ich kann zurzeit nicht demonstrieren. Ich habe einen 6-Jährigen, mit dem ich zu Hause bleibe. Mhm. Aber also so wie ich von Freunden und Kollegen kenne, würde ich eher vermuten, dass die Mehrzahl friedlich sind.
Da scheint etwas explodiert zu sein. Wir haben gerade die Einschätzung von Frau Kohl gehört, dass einfach auch hinter diesem Rassenkonflikt oder eben diesem Konflikt zwischen Schwarzen und Weißen, dass da auch eben soziale Fragen dahinter stecken. Wir haben die Corona-Epidemie, wir haben 40 Millionen Arbeitslose in Amerika, 100.000 Tote. Spielt das eine Rolle bei diesen Protesten, Ihrer Meinung nach?
Auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Also ich war ziemlich überrascht, als ich gemerkt habe vor ein paar Wochen, dass diese Polizeigewalt und Tode weitergeht, obwohl wir alle unter dieser Pandemie leiden. Und schwarze Amerikaner sind auf jeden Fall mehr betroffen. Also sie haben weniger Versicherung für Gesundheit. Viele sind entweder arbeitslos oder sie sind essential workers, das heißt, sie arbeiten im Supermarkt, im Verkehr, sie arbeiten in Jobs, wo sie eigentlich wenig bezahlt werden, aber trotzdem ihr Leben riskieren müssen, jeden Tag. Mhm. Und ich meine, wenn das alles zusammenkommt und auch noch Belästigung von der Polizei, das ist den Menschen einfach zu viel.
Okay. Wir sehen Polizisten, die sich zum Teil solidarisieren mit den Demonstranten. Sie knien sich nieder vor den Demonstranten. Auf der anderen Seite gibt es die klare Drohung des US-Präsidenten, Militär einzusetzen. Was glauben Sie, wird in den nächsten Tagen passieren? Wird sich die Lage beruhigen? Wird es eskalieren? Was brauchen die Demonstranten, damit sie das Gefühl haben, sie werden gehört?
Ja, ich habe das gesehen, dass viele Polizisten sich hingekniet haben. Für mich ist das eher performativ. Also ich glaube erst, dass sich was ändert, wenn man wirklich strukturelle Veränderungen gibt. Mhm. Es ist schwierig einzuschätzen, wie das weitergeht. Es kann sein, dass Trump das Militär einsetzt. Und da habe ich Angst, dass wir wieder ein Kent State haben. Also dass wir Militär haben, die auf die Bürger schießen. Aber ich finde, um eine richtige Veränderung zu haben und was Positives daraus zu haben, brauchen wir richtige Führung, also Leadership. Und also diese ganzen letzten Monaten haben wir sehr wenig Leadership gehabt in Amerika, was die Pandemie angeht und auch jetzt die Proteste.
Vielen Dank nach North Carolina. Vielen Dank, Frau Lane, dass Sie uns diesen Einblick heute Abend gegeben haben. Herzlichen Dank.
Danke.
Herr Maas, das Problem ist, die USA sind ein wirklich großes und wichtiges Land. Und was wir sehen, ist, dass es einerseits einen innenpolitischen Versuch gibt, Donald Trumps eben auch abzulenken, sagen manche, aber jedenfalls eben seinen Statement zu machen. Und es gibt das auch außenpolitisch, die Spannungen mit China passieren zur gleichen Zeit. Wie gefährlich sehen Sie diese Situation, die sich ja offensichtlich durch die Corona-Krise jetzt auch nochmal eskaliert?
Na, ich glaube, wenn alles zusammenkommt, wird nichts einfacher. Es ist ja nicht nur, dass China ein Thema ist, das in den Vereinigten Staaten, da muss man allerdings dazu sagen, dass das nicht nur vom amerikanischen Präsidenten als ein Thema gehighlightet wird, auch von den Demokraten. In Washington wird das Thema China außerordentlich kritisch verfolgt. Also das würde ich nicht nur bei Trump abladen. Die Art und Weise, wie es geschieht, halte ich dennoch nicht für hilfreich. Mit immer mehr Protektionismus zu versuchen, den Welthandel zu dominieren oder zu beeinflussen, wird auf Dauer nicht funktionieren, wird sich auch nicht auszahlen für die Vereinigten Staaten. Und wenn dann dazu so innenpolitische Probleme kommen, die zu immer weiterer Polarisierung führen, mit dem Blick auf den November, wenn die Wahlen stattfinden in den USA, dann wird das sich natürlich auch auswirken auf die Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Und da wir im Moment nicht nur im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein Land wie die Vereinigten Staaten brauchen, weil die meisten Konflikte, mit denen wir es zu tun haben, mittlerweile globale sind, genauso wie diese globale Pandemie, aber auch Fragen der Klimawandel, die Globalisierung, die Migration, die Digitalisierung, das sind alles globale Themen, die werden national nicht mehr gelöst werden können, sondern dafür braucht man mehr internationale Zusammenarbeit. Der amerikanische Präsident hat anscheinend andere Vorstellungen, wie man ja auch sieht bei der Diskussion um die WHO, dass er möglicherweise austreten will oder sich zurückziehen will. Ich finde, das geht alles nicht in die richtige Richtung und das muss man auch unter Freunden sich offen sagen können und das tun wir auch.
Sind denn die Chinesen multilateraler? Also denken die denn daran, tatsächlich die Probleme international zu lösen? Ist das Ihr Eindruck?
Das ist jetzt nicht unbedingt mein erster Eindruck. Ich glaube, China hat eine Strategie. Diese Strategie ist, das ist durchaus legitim, das tun andere auch, auch seinen geostrategischen Einfluss auf der Welt zu mehren. Das tut man politisch, aber das tut man vor allen Dingen auch wirtschaftlich, auch finanziell wird versucht, ganze Regionen etwa in Afrika oder Lateinamerika zu unterstützen und damit auch politisch einen Einfluss zu gewinnen. Die machen das etwas subtiler, aber multilateral, zumindest das, was ich darunter verstehe, ist es ganz sicher nicht.
China ist dennoch wirtschaftlich mindestens genauso wichtig für Deutschland mittlerweile wie die Vereinigten Staaten. Finden Sie, politisch ist es auch so, dass es eine Balance geben sollte?
Naja, China ist wichtig und deshalb wird ja auch China von Deutschland als eine der Prioritäten benannt für unsere Ratspräsidentschaft, wenn wir in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Ratspräsidentschaft haben. Aber es kann auch nicht dazu führen, dass wir China nur unter wirtschaftlichen und handelspolitischen Gesichtspunkten sehen. Tun wir auch nicht. Und insofern glaube ich, ist es notwendig für Europa. Also wir als Deutschland sind auch zu kleine, um uns den Chinesen entgegenzustellen. Das wird die neue Superpower werden. Dafür brauchen wir eine europäische Strategie und dafür werben wir innerhalb der ganzen Europäischen Union. Das ist aber zugegebenermaßen beim Thema China nicht einfach.
Ja, es ist auch so mit China nicht einfach. Es gibt gerade im Moment in Hongkong die Bestrebung Chinas, durch eine Änderung der Gesetze mehr Einfluss zu gewinnen. Die Demonstranten in Hongkong sagen, wenn dieses Gesetz durchkommt, dann ist es vorbei mit der Autonomie Hongkongs. Und sie fordern ein starkes Wort auch von Deutschland. Sind wir in der Situation, da China zu kritisieren oder sind wir deshalb so leise, weil wir es eben nicht sind?
Ja, vielleicht, wenn Sie die Chinesen fragen, würden die Ihnen sagen, sie finden nicht, dass wir besonders leise sind, auch was Hongkong angeht. Das ist auch in der Vergangenheit nicht so gewesen und ich habe es am eigenen Leibe auch erfahren dürfen. Hat aber auch nicht dazu geführt, dass wir zu diesem Thema nichts mehr sagen. Wir wollen auch nicht, dass es Gewalt in Hongkong gibt, aber wir wollen auch nicht, dass durch Polizeigewalt das, was das Recht der Menschen ist und was auch nicht durch das Sicherheitsgesetz beschnitten werden darf, auf freie Meinungsäußerung zu demonstrieren, dass das in irgendeiner Weise abgeschnitten wird. Und das werden wir immer sagen und das werden wir auch sagen. Wir wollen ja einen großen EU-China-Gipfel in der zweiten Hälfte dieses Jahres veranstalten. Und dabei wird es eben nicht nur um Wirtschaft und Handel gehen, da wird es auch um Menschenrechte gehen. Und insofern, glaube ich, gehört beides auf den Tisch, wenn man im Dialog ist mit China. Aber dass man im Dialog ist, finde ich wichtig und richtig.
Na gut, es gibt keine Sanktionen gegen Russland wegen des Eingriffs in den Ukraine. Es gibt jetzt Forderungen, Sanktionen gegen China zu implementieren. Die EU soll es machen. Einer, der es fordert, ist Joshua Wong, einer der Gesichter eben der Protestbewegung in Hongkong. Sie haben ihn im Herbst 19 hier in Berlin eigentlich ziemlich demonstrativ getroffen. Muss so einem Bild dann auch irgendwann mal eine Tat folgen, wenn er jetzt sagt, ihr müsst Sanktionen verhängen, sonst passiert nichts?
Naja, aber wenn alle, mit denen ich mal zusammen auf dem Bild gewesen sind, verlangen, dass Sanktionen verhängt werden.
Das ist nicht irgendjemand und dieses Bild ist ein Signal gewesen.
Das stimmt, aber ich stimme auch nicht mit allem, was er sagt, überein. Ich finde, dass er sein Recht hat, das, was er für richtig hält, zu sagen. Dass er auch einen sehr separatistischen Ansatz hat. Das ist nicht die Haltung der Bundesregierung.
Also keine Sanktionen.
Wir haben uns dafür entschieden, als Europäische Union einen Dialog mit China zu führen. Und wir wollen, dass wir als Europäische Union mit mehr Möglichkeiten China gegenüber auftreten. Und deshalb sagen wir ja, wir wollen diesen Dialog. Und wenn wir ihn jetzt mit Sanktionen zuvorkommen, dann wird er auch nicht stattfinden. Und ich glaube, dass es dauerhaft nicht sinnvoll ist.
Okay. Darf ich Sie bitten, ein paar Sätze zu ergänzen?
Gib mir Mühe.
Um ein paar Dinge noch mal schnell zu klären. Dass Donald Trump zum nächsten G7-Gipfel auch Russland einladen will?
Halte ich für eine Schnapsidee.
Dass es am Ende des Jahres doch noch einen harten Brexit geben könnte?
Das glaube ich nicht.
Optimist. Dass ab Herbst wieder alle Kinder normal zur Schule gehen können?
Das würde ich mir wünschen, auch für meine Kinder. Aber ob das so sein wird, weiß ich nicht. Das wird davon abhängen, wie sich die Dinge um uns herum entwickeln. Und da kann jeder seinen Teil dazu beitragen.
Wir sitzen auch weit weg. Olaf Scholz wäre ein guter Kanzlerkandidat der SPD, weil...
Das ist eine echte Fangfrage.
Nee, das ist vor allem grammatikalisch falsch weitergemacht.
Ah, okay. Insofern würde ich mal auf die Frage antworten, dass das, was die Leute, glaube ich, im Moment am wenigsten interessiert, ist, wen die SPD letztendlich zu ihrem Kanzlerkandidaten macht.
Ich wollte ja nur wissen, ob er ein guter wäre.
Dass Olaf Scholz ist ein guter Finanzminister und Olaf Scholz, dem würde ich tatsächlich alles zutrauen, dass er das auch gut macht. Aber ich bin mir sicher, dass auch Olaf Scholz der Letzte ist, der im Moment ein Interesse daran hat, dass über ihn als Kanzlerkandidat diskutiert wird. Der hat echt einiges zu tun und hat auch einiges auf den Weg gebracht in Europa, wenn wir über die Finanzhilfen und die Instrumente reden.
Also er ist ein toller Typ und wenn er ins Kanzleramt kommt, ist auch gut.
Das ist ein toller Typ.
Alles klar. Das letzte Mal in einem Restaurant essen war ich...
Vorgestern.
Mit oder ohne Maske, Umarmung, Abstand?
Also, ich hatte eine Maske vor dem Restaurant, aber nicht während des Restaurants und habe auch im Restaurant relativ wenige Menschen umarmt.
Im Sommer werde ich Urlaub machen in?
Das weiß ich nicht, ob Sie es mir glauben oder nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es ja auch nicht erzählen. Schauen wir mal.
Heute beschlossen, die internationale Reisewarnung wird ab dem 15. Juni aufgehoben. Sie haben daran gearbeitet und das total Skurrile ist, dass Sie die letzten Wochen damit verbracht haben, deutsche Urlauber aus der ganzen Welt zurückzuholen. Wieso treibt es Sie jetzt, die alle wieder loszulassen? Fühlen Sie sich wohl dabei?
Naja, es ist tatsächlich ein bisschen skurril. Wir haben tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen fast 250.000 Menschen aus der ganzen Welt zurückgeholt, weil die nicht mehr zurückkamen wegen Corona. Dafür hatten wir ein Krisentelefon eingerichtet und da hatten wir innerhalb von 3 Wochen etwa 210.000 Anrufe. Als sie alle wieder da waren, haben die da wieder angerufen, um zu fragen, wann sie wieder wegkommen. Also es ist halt so, wie es ist. Ich glaube aber, dass die Maßnahmen, die wir verhängt haben, die sind wirklich einschneidend und die haben auch was mit Bewegungsfreiheit in einer freien Gesellschaft zu tun. Die müssen effektiv sein, sie müssen verhältnismäßig sein, sie müssen vor allen Dingen aber auch vorübergehend sein. Und ich glaube, die Entwicklung in den anderen Ländern Europas ist so, dass man das lockern kann. Und ich sage nochmal, wir werden die Reisewarnung nicht verlängern. Wir werden das ersetzen durch Reisehinweise. Aber Reisehinweise sind immer noch keine Reiseeinladung. Die sollte sich jeder genau angucken. Da wird auch bei einigen Ländern drinstehen, dass man dringend davon abrät, dahin zu reisen.
Zum Beispiel?
Großbritannien.
USA, Thailand?
Naja, USA, Brasilien. Da kommt man ja gar nicht rein, weil die gar keinen reinlassen. Und wir haben uns erstmal dafür entschieden, lediglich Länder innerhalb der Europäischen Union von der Reisewarnung ab dem 15. Juni auszunehmen.
Frank-Ulrich Montgomery, Weltärztepräsident, hat heute darauf reagiert und hat das kritisiert, hat gesagt, das ist viel zu früh. Es kann sofort passieren, dass Viren wieder eingeschleppt werden, auch durch Tagestouristen zum Beispiel, wenn sie jetzt aus Großbritannien oder anderswo herkommen. Mhm. Er empfiehlt den Urlaub in eigenem Land. Hat er recht?
Das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht beurteilen. Es gibt im Übrigen wenig, was ich mache, was nicht kritisiert wird. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben uns das sehr, sehr gut überlegt. Wir haben uns das nicht einfach gemacht. Wir haben mit allen Staaten, für die die Reisewarnung aufgehoben wird, Vereinbarungen getroffen, ab welchem Level, nämlich etwa, wenn über 50 Neuinfektionen an 7 Tagen in einer Woche im Schnitt in einer Region passieren, werden wir wieder Schutzmaßnahmen ergreifen. Mhm. Da kann auch schnell aus einem Reisehinweis wieder eine Reisewarnung werden. Wir haben das geklärt mit den Kapazitäten in den Gesundheitssystemen vor Ort und wir haben klipp und klar heute im Kabinett entschieden, eine Rückholaktion, wie wir das hatten vor ein paar Wochen, die wird es im Sommer nicht mehr geben. Das muss auch jeder wissen, der wegfährt.
Wie wichtig war Ihnen das heute trotzdem, diese symbolische Öffnung auch der Grenzen wieder in Europa? Weil wir haben alle erlebt, wie Sie zugegangen sind. Jetzt Mitternacht hat der Brenner wieder aufgemacht. Und man hatte das Gefühl, Europa ist so ein bisschen auseinandergedriftet am Anfang. War das jetzt auch symbolisch wichtig, einfach zu sagen, doch, wir sind wieder ein Europa, ein Schengen?
Also das glaube ich auf jeden Fall, dass das wichtig ist, denn eine Erfahrung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, ist es relativ einfach, Grenzen zu schließen. Mhm. Sie wieder zu öffnen, ist deutlich schwieriger, vor allen Dingen, wenn man es versucht, koordiniert, also europäisch zu tun. Aber dass wir uns auf den Weg machen müssen und dass das vielleicht immer noch Schritt für Schritt geht und es wahrscheinlich auch noch weitere Einschränkungen geben wird. Aber ich würde mal zusammengefasst sagen, ich hätte gerne mein Europa wieder zurück und das ist ein Europa ohne Grenzen.
Mhm. Morgen fliegen Sie zum ersten Mal nach Den Haag, glaube ich.
Genau.
Fühlen Sie sich wohl dabei?
Total. Ich bin jetzt 3 Monate als Außenminister nicht mehr geflogen. Früher habe ich immer gedacht, es ist manchmal ein bisschen viel mit den Reisen. Jetzt 3 Monate ohne erschwert das Geschäft eines Außenministers aber auch. Und deshalb bin ich froh, dass das wieder losgeht. Wir fliegen in die Niederlande, weil wir auch unsere Ratspräsidentschaft vorbereiten wollen und wir über die Finanzhilfen reden müssen. Und eines der Länder, die mit dem Vorschlag, den Deutschland und Frankreich gemacht haben, noch große Probleme hat, sind die Niederländer. Und deshalb wollen wir damit anfangen, mit ihnen darüber zu reden.
Und das geht dann doch besser so als per Schalten, Zoom-Konferenzen und was es da nicht alles zuletzt gegeben hat.
Also das ist gut, dass das geht, um den Kontakt überhaupt aufrechtzuerhalten. Im Übrigen macht das manchmal auch einfacher, jemanden zu treffen, denn hinzureisen ist immer kompliziert oder aufwendig. Trotzdem gibt es Dinge, die ganz einfach schwierig sind, wo es um Details geht, wo es um Vertrauen geht, wo es auch um Emotionen geht, wo es einfach was völlig anderes ist, wenn man mit jemandem physisch zusammen ist, um etwas mit ihm besprechen zu können, als dass man ihn nur auf dem Bildschirm sieht.
Dann schauen wir, was dabei rauskommt. Danken erst einmal sehr für den Besuch heute, freuen uns über offene Grenzen und hoffen, dass nicht alle so unvernünftig sind, die Viren überall hin zu in- und exportieren. Herzlichen Dank,
gerne.
Heiko Maas. Warum es heute so gehakt haben könnte, ein Hinweis darauf hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken gegeben, bevor sie in diese Verhandlungen gegangen sind. Das könnte einer der großen Knackpunkte gewesen sein.
Es kommt natürlich darauf an, dass auch die Unternehmen eine entsprechende Unterstützung bekommen, aber die soll eben eine Richtung haben. Da blicken wir nach vorne und wir wollen Zukunftstechnologien nach vorne bringen. Eine Kaufprämie für Autos, für Verbrennertechnik wird es mit uns nicht geben.
Frau Kohl, bevor wir über die Autoprämie und alles andere reden, nochmal aufgegriffen, was Heiko Maas gerade gesagt hat. Es geht um unheimlich viel Geld. Sie sind Börsenexpertin. Sie kennen sich aus mit großen Summen, mit Milliarden. Schütteln Sie trotzdem manchmal den Kopf, wenn Sie sehen, was in den letzten Wochen so auf den Tisch gelegt werden kann vom deutschen Staat?
Ja, ich denke schon, dass die Politiker ein Stück weit den Überblick über die Rechnung verloren haben. Mhm. Ich denke trotzdem, dass Deutschland sich einiges leisten kann, um diese Krise zu bewältigen, weil ja unsere Schulden sehr niedrig sind, wir lange Zeit keine neuen Schulden gemacht haben und das Ganze jetzt über Schulden finanziert werden wird. Europa ist eine andere Geschichte. Die EU plant ja auch, ein Riesenpaket von 750 Milliarden Euro aufzulegen. Das muss erstmal finanziert werden. Das ist der Einstieg in eine Schuldenunion, in eine Nettotransferunion, für die auch Deutschland noch mehr wird zahlen müssen. Und mit diesem Paket, wenn es durch 27 Parlamente gehen wird, und davon gehe ich aus, ist der Euro und die EU unauflösbar geworden. Einfach im Verhältnis Schuldner zu Geldgebern, weil das so Volumina und Summen und Schulden im Spiel sind, dass das bis in die nächste Generation geht und finanziell nicht mehr auflösbar ist. Und jetzt kommt die Krux. Politisch wird der ganze Apparat ja nie nachgezogen. Das heißt, die EU-Kommission will jetzt Anleihen begeben, aber es ist auf keiner Verfassungsgrundlage. Das heißt, mehr Europa heißt in diesem Sinne jetzt mal wieder weniger Demokratie oder zumindest weniger Rechtsstaatlichkeit. Und das wird irgendwann nachgezogen werden müssen, weil eins ist auch klar, Europa wird nur bestehen können, und das war eben Thema, wenn es gegen die zwei großen Blöcke, und das ist China und die USA, auf Dauer was entgegenzuhalten hat. Und das können nur Zukunftstechnologien sein, in denen wir gut sind. Und deshalb muss man natürlich als Europa diese Krise gemeinsam überstehen.
Das ist unser Thema dann, wenn wir europäisch werden, wenn wir auf Deutschland blicken. Es hieß in den letzten Jahren immer, es gibt kein Geld, wir sparen, es ist die schwarze Null ist wichtig. Haben Sie eine Vorstellung davon, wo das ganze Geld plötzlich herkommt, was Olaf Scholz da auf den Tisch legt?
Es wird über Schulden finanziert werden, und da ist Deutschland in einer komfortablen Situation, weil Deutschland ja bei seinen Anleihen Negativzinsen hat. Das heißt, die Schulden, die jetzt gemacht werden, kriegt man sogar noch einen Rabatt drauf, wenn man sie am Ende zurückzahlen muss.
Also das heißt,
solange Deutschland sich erholen wird ab irgendeinem Punkt, müsste quasi nur die Nominalschuld wieder zurückgezahlt werden. Da sehe ich Deutschland schon irgendwo in der Lage. Ich sage jetzt mal so, was gemacht wurde, ist ja, die großen Konzerne werden gerettet oder bekommen Kredite, Beispiel ja. Lufthansa. Funktioniert ganz gut mit großem Kapitaleinsatz. Der Mittelstand wird unterstützt, jetzt zum Teil auch mit Zuschüssen, weil man festgestellt hat, die Kredite alleine tun's nicht. Da wird jetzt eine 25.000-Euro-Zuschuss diskutiert für die kleineren Mittelständler, weil man gemerkt hat, da hat eine Lücke. Okay, gut. Aber die Lösung muss eigentlich sein, die Nachfrage in der Breite und den Konsum wieder auf die Beine zu kriegen und die Menschen, die Verbraucher, bei ihrem verfügbaren Einkommen zu entlasten. Und wir haben die Situation, viele sind jetzt in Kurzarbeit, viele haben weniger. Das ist ein super Instrument, um diese Krise strecken zu können. Aber man muss die Haushalte und die Verbraucher entlasten. Warum nicht über eine Mehrwertsteuersenkung in der wirklichen Breite? Man hat es gemacht für die Gastronomie bei den Essen.
Ja.
19% runtergenommen auf 7% befristet. Warum macht man das nicht für alle Produkte? Dass man es in der Breite hat, dann braucht man auch keine Autokaufprämie mehr, weil das würde dann auch für die Autos gelten. Es würde für jeden Möbelkauf gelten etc. Es wäre wie ein Rabatt vom Staat für jeden einzelnen Verbraucher. Mhm. Das kann man kombinieren dann mit Stromkosten, die man senkt, über eine EEG-Umlage, die man runternimmt. System, das nicht funktioniert, weil der Strompreis an der Börse ist zu niedrig. Die Stromkosten für die Verbraucher und Unternehmen zu hoch. Völlige Fehlallokation. Könnte man endlich mal neu aufstellen. Man kann den Soli absenken, das ist ja geplant, das ist richtig, das bringt 20 bis 60 Euro pro Monat den Leuten. Das ist auch Geld, das man wieder hat. Und dann wird ja immer kritisiert, das ist nur so ein Push für die Wirtschaft, das ist ja nur so ein Einmaleffekt. Aber genau darum geht's. Es geht um diesen Einmaleffekt des Konsums, der die tragende Säule zuletzt war in Deutschland, den hochzubringen, dass Arbeitsplätze gehalten werden können, wieder entstehen, dass die Kurzarbeitenden rauskommen, wieder in die normalen Beschäftigungsverhältnisse, und dass wir diese Krise so überstehen. Aber nicht mit Autokaufprämien, die jetzt nur noch eine Branche betreffen. Und da muss man leider sagen, in der Finanzkrise hat es funktioniert. Jetzt haben wir too many to fail. Es sind zu viele, nämlich die gesamte Breite der Wirtschaft, die bedroht sind in ihrer Existenz. Und deshalb wird eine Autokaufprämie alleine nicht mehr funktionieren. Weil warum machen wir es dann nicht für die Textilbegleitungsindustrie, für die Möbelindustrie, für name it. Wo soll man denn sonst das machen?
Ich wünschte, Sie säßen heute bei diesem Koalitionsausschuss mit dem Gesamtpaket, das Sie vorschlagen.
Ja. Ich
packe mir trotzdem eine Sache raus, die ja wirklich umstritten war, Herr Steffens. Die Autokaufprämie steht für den großen Konflikt. Einerseits eben die eine Seite, die sagt, nein, bitte keine Kaufprämie für Stinker, Diesel, Verbrenner. Und die anderen, die sagen, doch, wir müssen jetzt die Industrie retten. Auf welcher Seite stehen Sie?
Naja, das ist ganz eindeutig. Ich glaube, hier Ökonomie und Ökologie stehen ja eigentlich auf der gleichen Seite. Wer jetzt in Verbrenner investiert, der kann im Grunde auch noch Geld in Faustkeile oder Dampflokomotiven stecken. Denn wir haben, das kann man tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass wir ganz viele Länder haben, und das sind Nachbarländer wie Frankreich oder Großbritannien, Dutzende. China, das ist erwartet, weil der Präsident und die Kommunistische Partei sich bereits ins Grundsatzprogramm geschrieben haben, China zur führenden ökologischen Nation der Welt zu machen. In all diesen Ländern gibt es bereits Daten, wann der Verkauf von Verbrennungsautos verboten sein wird.
Und das ist
wie
gar nicht
sinnvoll
so weit
ist es, in eine Technologie Steuergelder zu stecken, in Produkte, in Maschinen, in Produktionsanlagen, von denen wir wissen, dass sie in 15, 20, 30 Jahren auf dem Weltmarkt gar nicht mehr verkauft werden dürfen. Mhm. Es wäre doch der sinnvolle Moment, zu sagen, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen müssen, und das scheint ja sinnvoll zu sein, dann versuchen wir mit dem Konjunkturpaket auch ein Innovationspaket zu schnüren und Technologien zu entwickeln, die dafür sorgen, dass Deutschland auch in 20 Jahren noch Weltmarktführer in der Automobiltechnologie ist und nicht hinten dran hängt.
Dampflokomotive war das Stichwort, Herr Fleischhauer. Also, Autokaufprämie ist eine Investition in eine Technologie von gestern?
Ja, aber jetzt geht es ja nicht darum, erstmal die Industrie umzubauen, sondern, wie ich gehört habe, der Automobilindustrie im Augenblick kurzfristig aufzuhelfen. Das heißt, die haben ihre Autos auf der Halde liegen, beziehungsweise auf dem Hof, und jetzt sollen die Leute angereizt werden, die Autos zu kaufen. Das ist ja das, was mich so ein bisschen stört insgesamt bei diesem Konjunkturprogramm.
Also finden Sie es gut oder schlecht?
Die Autoprämie? Ja. Da ich ja gegen Diskriminierung bin, Frau Maischberger, wie Sie wissen, dass Sie jetzt bei einer Industrie aber ganz genau hingucken und sagen, die sollen aber nichts kriegen, das stört mich schon mal aus Prinzip. Ich glaube nur nicht daran, dass es einen großen Effekt haben wird. Mhm. Was mich stört, ist, dass wir jetzt im Augenblick so einen Mix machen und sagen, ja, also wir wollen natürlich einmal die Wirtschaft retten, aber jeder hat sozusagen jetzt ja so einen Wunschzettel, welche Agenda er damit auch noch durchsetzen will. Das heißt, die Ökologen sagen jetzt, ja, jetzt müssen wir also den ökologischen Umbau vorantreiben und die zum Beispiel die Lufthansa ökologisch machen. Und dann kommt Frau Giffey und sagt, wir machen jetzt die geschlechtergerechte Gesellschaft und es sollen überhaupt nur Unternehmen gefördert werden, die keine Macho-Unternehmen sind und dem Feminismus sich besonders verpflichtet fühlen. Und ich glaube, wir kommen in so einen komischen Corona-Staat, ja, wo dann überall sozusagen die Politiker jetzt mitreden über die Unternehmensziele. Und da bin ich nun mal ganz dagegen.
Aber wenn ich mir jetzt eine Sache rauspicke, also ein Unternehmensziel im Blick zu haben, und das ist ja ein großer Knackpunkt, nämlich zum Beispiel die Umweltverträglichkeit der Industrie und der Wirtschaft, das halten Sie auch für falsch?
Das finde ich total richtig, dann soll man es über Steuern machen, aber doch nicht über jetzt, entscheidet sich nicht an der Autoprämie. Ob ich jetzt dem Bürger gebe im Augenblick, sagen wir mal 2000 Euro, die er dann in ein neues Auto verballern kann, daran entscheidet sich doch nicht die Zukunftsfähigkeit der deutschen Autoindustrie, jedenfalls auf die Elektrozukunft hin. Sondern das entscheidet sich, ob ich Anreize setze, bei solch steuerlichen Begünstigungen, möglicherweise, wenn ich einen Hybrid kaufe, habe ich ja nichts gegen, und der Staat mich dabei unterstützt.
Finden Sie es richtig, Herr Steffens, einen Schwerpunkt zu setzen auf, dass man, wenn man fördert, vor allem eben Umwelt, Klima im Blick haben muss, und zwar egal was?
Naja, das ist ja die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Ökonomie. Also selbst ein Golf wird produziert aus Materialien, die aus dem ganzen, von allen Kontinenten der Welt, auch viele nachwachsende Rohstoffe von den Reifen bis hin zum Holzlenkrad, also oder die Ledersitze. Man braucht funktionierende Ökosysteme. Wir nennen das in der Wissenschaft die Ökosystemdienstleistung. Das ist das, was die Natur uns Menschen umsonst zur Verfügung stellt, damit wir sowas wie Ökonomie überhaupt betreiben können. Um es mal ganz simpel zu sagen, wenn wir nicht genug Sauerstoff in der Luft haben zu atmen, werden Fragen nach Arbeitsplätzen oder Wirtschaftswachstum natürlich Makulatur. Also die Grundvoraussetzungen müssen da sein. Und wenn wir die Wirtschaft jetzt nicht in eine Richtung steuern, die diese Grundvoraussetzungen, unsere Lebensgrundlagen intakt halten, und wir sind tatsächlich an einem Kipppunkt oder nahe dran, dann ist das auch ökonomisch einfach Unsinn. Mhm. Also wir zerstören ja damit die Basis, auf der Ökonomie betrieben wird.
Also gibt es ein Prä für die Umweltschutzausrichtung eben aller Investitionen? Warum soll man es nicht dann machen, Herr Fleischhauer, wenn das Geld sowieso ausgegeben wird?
Wir beteiligen uns im Augenblick an der Lufthansa jetzt. Ne? Der deutsche Staat ist jetzt mit 9 Milliarden geht dann rein. Das kommen ja schon die Ersten und sagen, ja, also wenn wir da sind als Staat bei der Lufthansa, dann wollen wir aber auch mal darüber entscheiden, wo die Leute überhaupt noch hinfliegen dürfen. Gibt jetzt richtige Vorstellungen, die Linkspartei, Herr Rixinger hat das gesagt. Also dann müssen wir doch als Staat mal unseren Einfluss geltend machen. Die Lufthansa ökologisch umbauen. Das heißt, weiß ich nicht, in Zukunft muss ich dann, und da habe ich was dagegen, weil ich beim Kaderbüro der Linkspartei anrufen, ob ich noch in die Malediven fliegen darf oder nur noch bis Rom. Nein, das ist eine Art von auf Staatswirtschaft, die ich glaube auch die meisten Deutschen nicht wollen.
Aber es sind zwei Punkte natürlich falsch, weil erstens die meisten großen Konzerne ohnehin schon mit dem ökosozialen Umbau befasst waren. VW als größter Automobilhersteller ist ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Also die waren ja aus eigener Kraft sowieso dran und sind in diesem Umbauprozess durch die Corona-Krise gestoppt worden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn Steuergelder in Firmen reinfließen, ist es ja geradezu absurd zu sagen, dass die Steuerzahler für ihr Geld kein Mitbestimmungsrecht haben sollen. Das geht natürlich nicht dahin, dass die im Vorstand der Unternehmen sagen sollen, wie das exekutiv ausgeführt wird. Aber zu sagen, die Unternehmen bekommen Steuergelder, aber die Steuerzahler haben überhaupt kein Mitspracherecht, ist natürlich eine völlig bizarre Vorstellung.
Ja, aber Sie verzeihen,
ja, der Staat hat sich ja sofort aus der Verantwortung gestohlen, so kann man es ja auch sehen.
Bei der Lufthansa oder wo?
Bei der Lufthansa, weil dann hätte man ja einen Umbau mitverantworten müssen. Dann hätte man ja gucken müssen, dass das tatsächlich klappt. So hat Altmaier gleich gesagt, der Staat ist ein schlechter Unternehmer. Ich sag mal so, bei der Commerzbank ist der Staat jetzt auch schon sehr, sehr lange drin. Die Commerzbank macht trotzdem einen Umbau zur Digitalisierung. Und es gab keinen Moment, wo die Vertreter im Aufsichtsrat da irgendwie interveniert hätten oder diese Bank quasi staatlich gelenkt übernommen hätten. Aber der Staat hätte natürlich bei der Lufthansa insofern und könnte Einfluss nehmen, dass es in Richtung Umweltverträglichkeit geht. Was die Autoindustrie angeht, hat sie einfach das große Manko, dass dieser Umbau hin zur Elektromobilität verschlafen wurde und zu spät stattfindet. Das heißt, man hat gar nicht die Modelle, die man so fördern könnte jetzt mit einer Autokaufprämie, dass es funktioniert. Deshalb musste man die CO2-Werte runternehmen. Da fallen jetzt auch die Diesel und die Benziner rein, weil sonst wären ja nur die ausländischen Autohersteller quasi, hätten Anreize erhalten, hätten gefördert worden, weil nur die Modelle hätten bringen können. Und Fakt ist, nehmen wir mal E-Autos. Wo fangen diese Modelle an? Die fangen bei 40.000 Euro plus an, zum Teil bei 60.000 Euro plus. Wer kann sich so ein Auto kaufen? Mit diesen Reichweiten, da nimmt auch keine Prämie macht da den Unterschied. Das heißt, die Autoindustrie ist längst nicht da, dass sie eine Kaufprämie kriegen könnte, wo man sagt, das ist jetzt umweltverträglich, da lohnt sich der Einsatz und es funktioniert und die Leute werden es nicht kaufen.
Ich bin noch ganz bei Ihnen. Sie haben vorhin gesagt, die Steuern runter. Das finde ich gut. Ja. Ich mag das nicht, wenn jetzt Frau Giffey hingeht und sagt, wir hier drei kriegen jetzt jeder 300, 600 Euro. Das ist im Augenblick so ein bisschen der Streit in der Koalition.
Sie meinen
wie viel
die 300 Euro für
ich
die
mag
Familien.
Es nicht, wenn die Politiker pro so tun, kind. Wenn sie unser Geld, ja, für uns ausgeben, als ob sie uns Geschenke verteilen würden. Das ist ja nicht das Geld von Frau Giffey. Und ich glaube, der beste und smarteste Weg ist in der Tat, die Steuern zu senken. Da waren Sie doch, finde ich, auf einem sehr schönen Weg unterwegs gerade.
Frau Kohl, kann ich Sie denn für den Gedanken von Herrn Steffens gewinnen, zu sagen, wenn wir jetzt schon Geld ausgeben, dann in Zukunftstechnologien, warum nicht alles unter das Primat einer Klimafrage stellen, die ja offensichtlich unsere Lebensgrundlagen in den nächsten Jahren komplett verändern kann?
Ich denke schon, dass nicht nur Deutschland, sondern auch Europa da seine Zukunftsfelder mal ausdefinieren muss und sich auch ein bisschen darauf konzentrieren muss. Und nicht immer nur Flickenteppich, wir machen ein bisschen hier, ein bisschen da. Und dass man dann zu einer europäischen Strategie kommen muss, wo man sagt, wo sind wir denn gut? Deutschland ist unheimlich gut in der Digitalisierung der Industrie. Auch beim Automobil, halt ein bisschen hinten dran. Aber das könnte man schon nach vorne bringen, die Mobilität. Umwelttechnik. Gesundheitstechnik. Das sind so Zukunftstechnologien und Felder, wo Deutschland gut ist, wo Europa gut ist und wo man gegen diese Blöcke, die tatsächlich sich ja jetzt manifestieren werden, weil es eine Relokalisierung geben wird und eine Art Deglobalisierung, ausgelöst durch ein Virus. Aber das wird uns erstmal bestehen bleiben. Mhm. Und dann muss man umso mehr die Kräfte bündeln. Das ist jetzt einfach Fakt. Die Art und Weise, wie das verschärft wurde und die Digitalisierung jetzt auch noch einen Schub kriegt, das ist kurios, aber das wird vieles eben beschleunigen.
Sie sehen das als Chance, höre ich daraus auch ein bisschen.
Ja, schon. Ich hoffe, ich meine, sonst können wir aufhören und uns alle.
Aber wir haben gerade, Herr Steffens. Wir haben gerade die Bertelsmann-Studie, die gerade neu erschienen ist, die ja die Fitheit sozusagen einer Nation in Zukunftstechnologien versucht zu untersuchen in globalem Maßstab. Und da ist Deutschland in den letzten 10 Jahren erheblich zurückgefallen. Und genau die großen Zukunftstechnologien, Abwassertechnologie, Abfallentsorgung, Energietechnik, Batterietechnik, all die großen Felder, von denen man eigentlich schon weiß, dass sie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die Weltwirtschaft prägen werden, da ist Deutschland zurückgefallen. Und wir haben jetzt die riesige Chance, genau da rein zu investieren und uns damit wettbewerbsfit zu machen. Und das ist doch eine tolle Chance. Es ist eine Chance aus der Corona.
Schon zwei, die daraus eine Chance sehen. Herr Steffens, ich würde gerne trotzdem noch mal auch vielleicht für unsere Zuschauer klar machen, warum Sie auf diesem Aspekt besonders drauf bestehen. Diese Krise hat uns seit 2 Monaten in den Griff. Sie haben ein Buch geschrieben, das Sie jetzt natürlich aktualisiert haben. Es geht eigentlich um Artensterben, Klima und es heißt Überleben. Und Sie schreiben darin, aktualisiert sozusagen auf die Corona-Situation, die Natur sendet uns eigentlich eine Warnung. Wir verhalten uns wie Parasiten und unser Wirt ist dabei, uns abzuschütteln. Was meinen Sie damit?
Naja, wir müssen uns mal überlegen, woher kommen solche Pandemien eigentlich? Also nicht wie entstehen die, sondern wo entstehen die und wie häufig? Wir sehen in den letzten Jahrzehnten eine erhebliche Zunahme der Frequenz. Also solche Pandemien werden häufiger. Und wir wissen inzwischen, wo sie entstehen. Der wahrscheinlichste Ort zum Beispiel für so eine Pandemie ist das Ende einer Piste im südamerikanischen Regenwald, wo zum Beispiel illegal Holz geschlagen wird, um Sojafeld anzulegen, um Futter zu produzieren, damit wir dann unsere Schweine preiswert mästen können. Die Dinge sind also in einem globalen Netz miteinander verbunden. Warum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheiten, Zoonosen, also vom Tier auf Menschen überspringende Krankheiten entstehen? Weil wir in Lebensräume eindringen, in denen Erreger in Tieren leben, die vorher überhaupt keinen Kontakt zu Menschen hatten. Um das mal ganz plastisch zu machen, wir gehen ja im Moment unter Vorbehalt davon aus, dass Corona von Fledermäusen über Schuppentiere zu Menschen gekommen ist. Wenn man sich mal ganz praktisch vorstellt, wo kommen die drei eigentlich zusammen, um sich gegenseitig anzustecken, dann wird sehr schnell klar, nirgendwo. Es sei denn, man greift erheblich in die Lebensräume ein, man dezimiert Tiere, man rottet Arten aus oder wie auf dem Wet Market in Wuhan, isst sie, beutet sie aus. Dann kann es zu diesen Übersprüngen von Erregern kommen und das nimmt halt mit zunehmender Naturzerstörung zu. Also am Ende steht ganz einfach der Satz, Umweltschutz ist Seuchenschutz. Mhm. Und das ist wissenschaftlich schon seit vielen Jahren bekannt und wir zahlen gerade auch bei Corona den Preis für eine globale Umweltzerstörung.
Sie haben allerdings eine Botschaft vergessen an die Zuschauer gerade.
Na?
Also alle Freunde der traditionellen chinesischen Medizin, von der es hier viele, viele Leute gibt in Deutschland und die gerade bei den Grünen, meiner Lieblingspartei, besonders zahlreich vertreten sind, die müssen jetzt mal ganz vorsichtig sein, weil von diesem Virus wissen wir, dass er auf einem Wildtiermarkt wahrscheinlich in Wuhan und nicht aus irgendeinem Labor kommt. Und Wildtiermärkte nicht, weil, wie uns am Anfang erzählt wurde, weil die Leute diese Sachen essen, sondern weil der Chinese eben in der traditionellen Medizin vor allen Dingen diese Schuppentiere, die hier in Verdacht stehen, zu allen möglichen Salben und so weiter verarbeitet. Mhm. Das ist der Grund, einer der wesentlichen Gründe, warum diese Viren überhaupt überspringen können auf Menschen. Sie haben völlig recht, natürlich die Piste auch, die da oben hinführt. Aber die traditionelle chinesische Medizin ist einer der sozusagen im Augenblick Hotspots. Und vielleicht sollten wir einfach unser Verhältnis auch mal zur Homöopathie in dieser Richtung überdenken.
Also Sie sagen keine Homöopathie, dann keine Pandemien. Glaube ich, weiß ich nicht, ob das
so
ist. Aber kann man das so auf die Gleichung runterbrechen? Also es gab heute wieder so eine wahnsinnige Zahl, wie viel Urwald, Regenwald abgeholzt wird in nur Sekunden, Bruchteilen.
Pro Sekunde die Größe eines Fußballfeldes. Also wenn man sich mal eine Minute zu Hause klatschend hinsetzt, dann kriegt das furchteinflößende Dimensionen.
Und Sie sagen, das alles führt letztlich auch dazu, dass die Natur auf eine oder andere Art und Weise zurückschlägt auf unser Leben.
Natürlich nicht zurückschlägt als bewusster Akt, denn die Natur hat ja
so dachte ich, dass
weder
Sie
Bewusstsein
schreiben, es ist eine
noch
Warnung.
Absicht. Aber ein Grundgesetz der Biologie ist, wenn eine Art das Licht der Welt erblickt im Zuge der Evolution, dann breitet sie sich aus, soweit sie kann. Sie expandiert immer bis an den Rand des Möglichen und etwas darüber hinaus, benutzt alle Ressourcen. Also ein Elefant wird in der Savanne mit seiner Herde so viele Bäume fressen, bis es zu wenig Futter gibt, dann hungern die Elefanten und die Zahl der Elefanten dezimiert sich, bis sich ein Gleichgewicht einstellt. Und dieses Gesetz der Biologie gilt natürlich auch für uns. Wir haben natürlich durch unsere Intelligenz und unsere Technik Möglichkeiten, unsere natürlichen Ressourcen immer weiter zu verlängern. Erdöl kann man nicht essen, aber wir haben Wege gefunden, mit Erdöl Wohlstand und Nahrung zu produzieren, indirekt. Mhm. Aber auch das hat Grenzen. Wir leben auf einem Planeten, auf dem inzwischen sogar der Sand am Meer knapp wird, weil wir 50 Milliarden Tonnen im Jahr verbrauchen, aber die Meere weniger produzieren. Es gibt von nichts mehr genug.
Und was heißt denn, was ist denn dann die Lösung?
Es gibt keine simple Lösung. Das ist der Unterschied zur Politik. In der Wissenschaft muss man tatsächlich dann differenziert antworten. Es gibt nicht die eine Schnipplösung, die sagt, wenn wir so machen, wird alles gut. Aber wir wissen zumindest, wo wir ansetzen können. Wir wissen, dass umweltschädliche Produkte grundsätzlich teurer sein müssen als umweltfreundliche, weil dann die Marktmechanismen wahrscheinlich sehr viel effizienter Umweltschutz betreiben, okay, als kleinliche Vorschriften. Wenn man den Bauern vorschreibt, einen halben Meter Blührandstreifen, dann verzettelt man sich. Das ist ein Weg und wir können den Konsum nicht immer weiter steigern. Es ist endlos wachsender Verbrauch auf einem endlichen Planeten. Mhm. Ist nicht logisch.
Mhm. Frau Kohl, das ist ja eine Idee vom Kapitalismus, die sagt, mach doch einfach die Natur und die Umwelt teurer, dann wird sie nicht mehr so verschwendet. Glauben Sie an den Gedanken? Sie kennen die internationalen Konzerne.
Ich meine, da bin ich jetzt nicht die ausgewiesene Expertin für, aber ich denke, der Umgang mit den Rohstoffen, ne, ist wesentlich. Das heißt, wir verbrauchen Rohstoffe über Gebühr. Viel hat damit zu tun, dass zu viel Fleisch konsumiert wird, zu viel Soja angebaut. Das heißt, die ganzen Gleichgewichte kommen aus dem Ruder. Und schon da würde sich ein Stück weit was normalisieren, wenn wir eine andere Agrarwirtschaft anwenden und dann eben auch unser Konsumverhalten dementsprechend ändern. Ich meine, wir sehen es jetzt in der Corona-Krise. Da nutzt in Brasilien ein Präsident Bolsonaro die Verwirrung rund um Corona dazu, den Regenwald in einem Ausmaße abzuholzen, dass erst recht Artenvielfalt verschwindet und das Klima umso mehr belastet wird. Also seit Corona hat die Abholzung um die Hälfte noch mal zugenommen, weil einfach es auch keiner mehr kontrolliert, weil die indigene Bevölkerung Probleme hat, überhaupt noch über die Runden zu kommen und weggeht auch zum Teil. Das sind ja alles Dinge, die jetzt da verstärkt werden, aber wo die großen Stellschrauben vielleicht sind, was man anbaut, wie man Rohstoffe nutzt, wie man sie regenerieren kann etc. Ich glaube, das wäre eine große Kette, wo irgendwie was in Gang käme.
Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal eine Inventur des Lebens auf dem Planeten Erde bekommen vom Weltbiodiversitätsrat und dabei ist rausgekommen, dass von den 8 Millionen Arten, die wir kennen, 1 Million bedroht ist. Also es droht das 6. große Massenaussterben in der Geschichte der Erde. 5 hat es gegeben, 1 kennen alle, die Dinosaurier und der Asteroid, der eingeschlagen ist. Eine Spezies wie Homo sapiens könnte so eine Aussterbewelle nicht überleben. Mhm. Also wir müssen hier wirklich uns mal klar machen, ich weiß, wie schwierig das ist in öffentlichen Diskursen, Dinge wie Weltuntergang. Also man macht sich ja mal lächerlich, wenn man das Wort nur in den
Mund jetzt nicht mehr.
Jetzt vielleicht nicht mehr. Das hat sich ein bisschen relativiert. Aber wir reden hier wirklich über existenzielle Fragen. Mhm. Die gute Nachricht ist, wir kennen die Probleme und wir haben die technischen Möglichkeiten, sie in den Griff zu bekommen. Also wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ausschließlich ein Handlungsproblem.
Und die schlechte Nachricht, Herr Fleischhauer, ist, am Ende dieser Krise werden wir wieder da weitermachen, wo wir waren, weil wir einfach bequem sind, weil wir konsumieren wollen, weil wir gerne fliegen wollen. Was glauben Sie? Verändert die Krise etwas?
Ja, sie verändert was, aber ich glaube nicht, dass sie das verändert, was uns versprochen wird oder jetzt auch erhofft wird. Also die Wende zum Weniger ist ja ausgerufen worden jetzt von verschiedenen Wachstumskritikern. Es gibt ja immer diesen Satz, nach Corona wird nichts mehr sein, so wie zuvor. Glaube ich überhaupt nicht. Der französische Außenminister hat gesagt, alles wird so sein wie zuvor, nur schlechter. Und das, ich bin ja eigentlich heiterer Pessimist, aber ich glaube, er hat so ein bisschen recht.
Gut, jetzt haben Sie einen Satz gesagt, über den ich jetzt gerne mit meinem nächsten Gast reden werde, nämlich nach Corona. Wir hören immer den Satz, das normale Leben beginnt, wenn wir einen Impfstoff gefunden haben. Und es gibt ganz viele, die optimistisch sind, dass das sehr schnell geht. Einer der Optimisten ist übrigens der US-Präsident Donald Trump.
Wir sind beim Impfstoff so nah dran wie noch nie zuvor. Solche Dinge brauchen sonst 2, 4, 5, 6 Jahre oder 10. Ich sage Ihnen, wir haben einen Impfstoff am Jahresende.
Und ich habe jetzt einen Gast, der dieses tatsächlich besser beurteilen kann. Sie ist Virologin. Sie hat seit Jahrzehnten geforscht über Infektionskrankheiten und sie entwickelt als Unternehmerin eben auch Medikamente gegen Infektionskrankheiten. Ich freue mich sehr, dass Frau Rübsam, Chef, heute mein Gast ist. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Donald Trump sagt, wir werden einen Impfstoff haben Ende des Jahres. Das nennt er die Operation Warp-Geschwindigkeit. Und es gibt aber auch seriöse Stimmen, wie die britische Oxford-Universität, die sagt, ja, im September wird es vielleicht einen geben? Sind Sie auch so optimistisch?
Ich glaube, man muss dann immer sich fragen, was definiere ich als Impfstoff? Also wenn ich normal weiterleben will, müssten ja die meisten Menschen geimpft sein. Sie dürfen sich nicht mehr anstecken. Und das haben wir nicht Ende des Jahres. Auf keinen Fall. Die gute Nachricht ist, dass die Wissenschaft die Herausforderung angenommen hat. Es laufen weltweit 135 Projekte in kleinen Firmen, in großen Firmen, an Universitäten. Und ich glaube schon, dass wir Ende dieses Jahres soweit sind, dass wir bestimmt 10 Projekte haben, wo wir wissen, ob diese Impfstoffe im Menschen eine Reaktion gegen Corona hervorrufen. Dann haben wir aber noch nicht die Sicherheitstests und die Verträglichkeitstests und vor allen Dingen die Wirksamkeitstests, die wir brauchen. Das heißt, diese Impfstoffe müssten dann in einer zweiten Stufe an 1000 oder mehr Menschen geprüft werden, während eine Epidemie läuft, um nachzuweisen, dass sie auch schützen. Wenn ich nur eine Immunantwort messe, habe ich noch nicht gezeigt, der Impfstoff schützt mich auch. Und das dauert natürlich viel länger. Und insofern glaube ich, wenn wir Ende nächsten Jahres soweit wären, dass wir sagen, wir haben 1 oder 2 Impfstoffe, die sind sicher, die sind wirksam und wir können beginnen, die Menschheit breit zu impfen, dann hätten wir unglaubliches Glück gehabt.
Ende nächsten Jahres. Ja. Ich verstehe es nicht. Professor Drosten, das ist ja der Virologe, auf den jetzt alle mal gucken, der hat gesagt, Frühjahr 21 war da die Frage. Und er sagt, ich verlasse mich darauf, dass es bis dahin nicht nur einen Impfstoff gibt. Wir sind auf einem extrem guten Weg bei der Impfung. Und wir hören, dass es ja jetzt schon Versuchsreihen gibt, die Menschen einbeziehen.
Das ist korrekt.
Das heißt also, wir sind schon ganz weit.
Ja, warum, aber das glauben Sie, trotzdem
noch, Ende des Jahres.
Das sind alles noch kleine Zahlen. Und ich glaube nicht, dass wir eben Anfang nächsten Jahres so weit sind, dass irgendeine Behörde es wagen würde, eine ganze Nation zu impfen. Ja, das sind ja ganz viele gesunde Menschen, die sie impfen müssen. Und da muss die Sicherheit auch sehr gut nachgewiesen sein und auch die Wirksamkeit, dass man sich nicht falsch drauf verlässt. Es ist ein neues Virus. Wir wissen ja gar nicht, wie lange überhaupt so ein Impfschutz anhält. Es kann sein, nur ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das wissen wir alles nicht.
Das heißt also, es gab auch schon Virenimpfstoffe, die gefunden und getestet wurden. Da gab es Tode dabei? Was war das?
Das war auch ein Virus, was nebenbei Erkältungen auslöst und bei vorgeschädigten Menschen also auch schwerste Infektionen verursachen kann. Das ist das sogenannte Syncytial-Virus. Und da war es in der Tat so, dass bei einem ersten Impfversuch Geimpfte dann, wenn sie mit dem Virus in Berührung kamen, sogar schwer erkranken und auch einige starben. Also ich will nur sagen, wenn wir im Moment alle Register ziehen, alle Technologien weltweit einsetzen, um neue Impfstoffe zu machen oder auch um alte Technologien jetzt auf Corona anzuwenden. Wir haben keine Garantie. Und deswegen ist mir so wichtig zu sagen, wenn immer man ein Problem hat, sollte man nicht nur einen Plan A haben, sondern auch einen Plan B. Und mein Plan B ist ganz klar, jetzt auch die Medikamentenentwicklung voranzutreiben.
Der Plan B, nur deshalb, weil was Sie noch nicht gesagt haben, dass es eben auch Impfstoffentwicklungen gab, die damit geendet haben, dass es gar keinen Impfstoff gab. Sie sind ja jemand, der über HIV/AIDS unheimlich viel geforscht hat. In den 80er Jahren hieß es auch da, wir werden recht schnell einen Impfstoff haben. Und wir haben bis heute keinen. Das heißt, es kann auch sein, dass gar kein Impfstoff gefunden wird bei Corona.
Das ist korrekt, sag mal, generell kann man nicht sagen, wenn ich jetzt den Bauplan, also die Gene eines Virus kenne, habe ich morgen einen Impfstoff. Das kann man nie voraussagen. Und bei HIV sind sicherlich Milliarden investiert worden, um einen schützenden Impfstoff zu finden, der uns also vor der Infektion schützen soll. Ihn gibt es bis heute nicht. Der Grund, warum wir HIV in den Griff gekriegt haben, sind in der Tat Medikamente, die man kombiniert und die ein Todesurteil umgewandelt haben in eine lebenslange Behandlung, mit der man aber alt werden kann.
Aber das heißt, auch bei Corona schließen Sie nicht aus, es könnte auch nach all diesen Entwicklungen ein Ergebnis dastehen. Das heißt, nein, wir finden erstmal keinen Impfstoff.
Ich sag's mal andersrum. Es hat noch niemand bewiesen, dass es einen Impfstoff gegen Corona gibt. Bei früheren Ausbrüchen, bei dem ersten SARS-Virus 2003, hat man begonnen, Impfstoffe zu machen, hat die an ein paar Menschen getestet, kam genauso weit, wie ich sage, sind wir jetzt oder spätestens Ende des Jahres, dass wir sagen können, okay, der Körper reagiert darauf mit einer gewissen Immunität gegen das Virus. Dann wurde das aber abgebrochen, weil dieses SARS-Coronavirus 1 dann ausgestorben ist. Und man konnte ja den Impfstoff auch gar nicht mehr testen, weil es kein Virus mehr gab.
Kann es sein, dass unser Coronavirus eigentlich auch ausstirbt?
Glaube ich nicht. Ich glaube, der Riesenunterschied ist hier, dass es so unglaublich leicht ansteckend ist. Ich meine, das haben wir auch gesehen. Wir haben jetzt ja Gott sei Dank die Neuinfektionen in Deutschland von ein paar Tausend pro Tag auf ein paar Hundert pro Tag runtergekriegt. Ja. Aber wenn die Leute zu eng aufeinander in Räumen sind etc., also sich nicht vorsehen, schon knallt's.
Ein Wochenende, und Zuckerfest in diesem Fall, 80 Infizierte innerhalb von nichts. Eine Kirche, ein Baptistenfest, Dutzende erst und dann 50, 60.
Also ich glaube nicht dran, dass wir das Virus so leicht loswerden von der Welt. Denn es sind ja inzwischen auch 6 Millionen Menschen infiziert damit. Es hat sich ja überall ausgebreitet. Und es wird vielleicht in kälteren Regionen sich stärker ausbreiten. Dann kommt es wieder in die andere Erdhalbkugel, wo es dann wärmer ist und umgekehrt. Also ich glaube, dass wir da so ähnliche Ereignisse haben wie bei der Grippe, die eben auch immer wieder um den Globus wandert. Mhm. Und wenn wir es hier im Norden hinter uns haben, dann geht es in den Süden. Und wenn sie im Süden die Menschen infiziert ist, kommt sie wieder in den Norden, weil es eben bei uns dann kälter wird. Ne?
Die Reisewarnung zum Beispiel aufgehoben wurde, dass die Menschen jetzt wieder in Europa reisen können, macht Sie das dann nervös, wenn Sie das alles wissen?
Ja, denn wie gesagt, also wenn wir ein paar hundert Neuinfektionen haben in Deutschland, wir haben ein paar hundert Neuinfektionen pro Tag in Italien, wir haben ein paar hundert Neuinfektionen in Schweden beispielsweise, dann kann es sehr schnell immer wieder zu solchen Problemen kommen. Und das heißt natürlich, dass man sehr genau hingucken muss und unterbrechen, so schnell man kann.
Okay, Plan B. Das ist jetzt wirklich wichtig, dass Sie uns, weil es kann ja nicht sein, wenn es keinen Impfstoff gibt, gibt es keinen normalen Schulleben, gibt es keine Massenveranstaltung, also auch Konzerte, gibt es kein Reisen, wie wir es kannten. Also muss es einen Plan B geben. Welcher ist es?
Genau, also mein Plan B wäre erstens noch schnellere Tests, also dass man in 20 Minuten vor Ort sieht, der ist infiziert oder nicht. Dann könnte man auch schneller Quarantänemaßnahmen ergreifen. Die werden entwickelt, die wird es wahrscheinlich zum Herbst geben, da bin ich ganz optimistisch. Okay. Aber viel wichtiger für mich ist natürlich noch, dass man an Medikamente denkt. Und zwar gibt es da zwei Arten von Medikamenten. Solche, die das Virus direkt angreifen. Da würde es zu lange dauern, wenn wir jetzt von vornherein anfangen, ein neues Medikament zu machen. Da brauchen Sie Jahre für. Was man jetzt gemacht hat, man hat existierende Medikamente geprüft, ob die auf Corona wirken. Und da hat man ein Ebola-Medikament gefunden von einer amerikanischen Firma, das heißt Remdesivir. Das wirkt bei Corona. Da hat man auch inzwischen an über 1000 Menschen eine klinische Studie gemacht, die sehr krank waren, die eine deutliche Verbesserung also des Verlaufes zeigten. Es ist noch nicht die magische Kugel, ja, weil es eben eigentlich gegen ein anderes Virus gemacht wurde und jetzt umgewidmet wird sozusagen. Aber es ist ein erster Ansatz.
Also da setzen Sie mehr Hoffnung?
Es ist zugelassen in den USA. Wir müssen in Europa sehen, dass wir es so schnell wie möglich auch hier zulassen, dass es auch in genügenden Mengen hergestellt wird. Ein zweites Medikament war gemacht worden gegen Grippe. Das ist das Avigan. Das ist von einer japanischen Firma. Ist inzwischen in China zugelassen. Eine chinesische Firma produziert es auch. Da sollten wir auch sehen, dass wir möglichst bald hier in Deutschland genügende Mengen bekommen. Und wir sollten eben Studien machen, wo wir die Medikamente gegen Viren auch kombinieren, in der Hoffnung, dass dann die Medikamente, die eigentlich nicht gegen Corona gedacht waren, aber in der Kombination wirksamer werden.
Das ist übrigens von Donald Trump, dieses Malaria-Medikament.
Und das würde ich mal ganz schnell vergessen, wenn ich das so sagen darf. Okay. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn ich dieses Medikament bei Covid-19-Patienten anwende, kriegen die Herzrhythmusstörungen und haben sogar ein höheres Risiko zu versterben.
Gut.
Also solange ich gesund bin, Corona nicht habe, kann es von mir aus nehmen, aber es war immer mit Nebenwirkungen behaftet, das ist bekannt. Und deswegen hat auch die Weltgesundheitsorganisation alle Studien, die jetzt also mit dem Hydroxychloroquin gelaufen sind, gestoppt, weil man das einfach nicht mehr riskieren kann.
Gut, also Sie setzen darauf, dass wir mit dem Virus leben müssen, dass wir immer wieder Infektionsgeschehen haben werden, wenn wir wieder ein normales Leben haben und dass wir das dann eben bekämpfen, letztlich dann mit Medikamenten.
Ich meine, das ist schon eine andere Aussage, wenn ich jemandem sagen kann, Sie haben sich zwar infiziert, aber ich kann Sie behandeln. Ja, und ich denke, es wird natürlich auch seine Zeit dauern, bis die Behandlung so perfekt ist, wie man sie inzwischen bei HIV hat. Da muss auch die Wissenschaft dazulernen. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir so eine Art Taskforce oder was immer in Deutschland, ich würde sogar sagen europaweit, da bin ich mit Herrn Maas einer Meinung. Also ich will ein Europa auch, was so eine Pandemie-Antwort betrifft, ja, dass wir irgendeine Taskforce haben, die sich auch intensiv um die Koordinierung von Medikamentenforschung, von Herstellung von Medikamenten, Verfügbarkeit, Verteilung, diese ganzen Themen kümmert.
Frau Rübsam-Chef, wir gehen jetzt in die Sommerpause, diese Sendung. Wir kommen am 5. August wieder. Sind wir dann schon wieder am Beginn einer zweiten Welle? Was glauben Sie?
Wahrscheinlich ist es dann noch zu warm und die Menschen sind noch zu viel draußen. Ich erwarte die erste Welle ist ja gar nicht abgeebbt.
Die ist noch da?
Die ist noch da. Also wir haben eben noch die paar hundert pro Tag. Ob die im August weg sind, weiß ich nicht. Also in Österreich ist im Moment, dass die also gerade 10 bis 20 Infektionen pro Tag haben. Das ist aber auch ein kleineres Land. Stimmt. Aber ich will nur sagen, an dem Beispiel, vielleicht klappt es ja sogar, dass wir also tiefer herunterkommen. Umso später wird dann die neue Welle kommen, umso kleiner wird sie sein.
Wir hoffen einfach und danken dafür, dass Sie uns nochmal ein Bild gegeben haben, das nur Sie geben können und das einen Plan B beinhaltet, von dem ich bisher so noch nicht gehört habe.
Herzlichen Dank. Sollte man immer in der Tasche haben.
Unbedingt. Frau Rübsam-Chef, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank meinen Kommentatoren Dirk Steffens, Anja Kohl und Jan Fleischhauer. Das war es für heute, das war es für eine längere Zeit. Ich wünsche Ihnen ein paar gute Wochen und jetzt eben mit den Kollegen des Nachtmagazins einen weiteren guten Abend hier im Ersten. Schönen Abend.